Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute nicht allein, heute zusammen mit dem Julian. Julian Höhner von Tekalor ist bei mir heute zu Gast. Hallo Julian, wie geht es dir?
Maxim, herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir im Podcast dabei sein darf. Montagmorgen, ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Woche. Ich freue mich, dass wir uns heute zu dem Thema Wärmepumpe austauschen dürfen. Ja. Ich bin ja als Vertreter der Tekalor heute am Start und freue mich auf die Themen mit dir zusammen. Also lass uns reinstarten.
Wärmepumpen sind gefühlt die letzten paar Jahre, also alle kennen die Wärmepumpen. Alle wissen Bescheid eigentlich mehr oder weniger, was damit auf sich hat, würde ich mal behaupten, weil die so in den letzten Jahren präsent waren. Aber welche Rolle siehst du jetzt von der Wärmepumpe für die Energiewende?
Ja, spannende Frage, auch spannende Hypothese, die du da aufgestellt hast. Alle kennen die Wärmepumpe. für mich jetzt als Geschäftsführer der Tekalor und Hersteller eines oder eines Wärmepumpenherstellers ist das natürlich super, wenn das genauso ist und alle die Wärmepumpe kennen und auch alle damit positive Themen verbinden. Vielleicht ein bisschen so meine Wahrnehmung auf die letzten Jahre in ein paar Worten zusammengefasst. Wir haben eine extreme Wellenbewegung durchlebt durch das sogenannte, in Anführungsstrichen, Heizungsgesetz. War das Thema Wärmepumpe in aller Munde. Die Bild-Zeitung hat darüber berichtet und wir sind ein traditioneller Wärmepumpenhersteller. Uns gibt es seit 25 Jahren und seitdem machen wir auch Wärmepumpe. Und dann haben wir natürlich den Markt auch beobachtet und haben auch mitbekommen, der geht durch die Decke. Yeah. Und dann war es so, dass ja durch dieses Heizungsgesetz bei gerade den Endverbrauchern extreme Unsicherheit entstanden ist. Und jetzt nochmal reflektiert, was du gesagt hast, alle kennen die Wärmepumpe. Dann war es so, ja, alle haben das Wort Wärmepumpe schon mal gehört, aber ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland hat sich dann doch entschieden, nochmal Öl und Gas nachzurüsten, weil sie ja das Wort mal gehört haben, aber irgendwie der ganzen Thematik nicht wirklich vertraut haben. Da war total viel Desinformation auch in den Medien, was dazu geführt hat, dass wir, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Wärmewende, eigentlich da in einem dieser drei besagten Jahre bestimmt keinen Fortschritt nach vorne gemacht haben, sondern eher eine Seitwärtsbewegung, weil sich viele eben nochmal dafür entschieden haben, aufgrund von Desinformation und Unsicherheiten dann nochmal eine Öl- oder Gasheizung zu installieren. Und das ist für mich aus zwei Themen nicht so pfiffig gewesen. Zum einen, weil es natürlich wirtschaftlich nicht besonders gut für die betroffenen Leute jetzt ist. Es ist einfach im Betrieb günstiger eine Wärmepumpe zu betreiben, auch im Sanierungsobjekt, als mit Öl und Gas zu heizen. Und dann haben wir natürlich den umweltwirtschaftlichen Aspekt, der auch nicht besonders schön ist, wenn wir einfach Dinos aus der Erde holen, ein paar Jahrhunderte warten und dann verbrennen wir sie, damit es warm wird. Das ist meine persönliche Sicht auf die Dinge.
Ich finde es ganz schön, wie du das auch gesagt hast. Man bewegt sich ja immer so in seiner Bubble. Und meine Wahrnehmung ist halt die, dass mittlerweile Wärmepumpe sozusagen, ja, eigentlich müssen es ja schon alle kennen. Ja? Aber du hast natürlich vollkommen recht. Viele, die sich jetzt damit nicht so tief auseinandergesetzt haben, haben sich vielleicht nur anhand von den Schlagzeilen auseinandergesetzt. Und das ist halt eben fatal. Und ich würde gern darauf eingehen, welche Desinformationen da im Umlauf waren und dass man da auch tatsächlich auf die mal eingeht. Aber ich glaube, nochmal ganz spannend ist es zu verstehen, diese Seitwärtsbewegung, von der du gesprochen hast gerade eben, war meiner Meinung nach eigentlich einer falschen Kommunikation und Herangehensweise politisch, wie man das Ganze präsentiert hat. Natürlich machen die Medien ihre Arbeit, die schlachten es aus, Schlagzeilen, die leben von Schlagzeilen natürlich, und je reißerischer, je krasser die Schlagzeile ist, desto mehr Klicks und mehr oder interessanter wird es für die Leser. Aber hier habe ich zumindest für meine Wahrnehmung feststellen müssen, dass die Kommunikation, wie man es kommuniziert, man hätte es vielleicht sicherlich auch anders kommunizieren können, man hätte auch vielleicht sicherlich anders die Anreize setzen können und dann wäre es von allein gekommen, ja, dass man auf die Wärmepumpe umgestiegen wäre und nicht diesen anderen Effekt, der dann auch da war, dass die Leute gesagt haben, ha, bevor das Gesetz kommt, dann hole ich mir oder tausche ich meine alte Gastherme zu einer neuen Gastherme und dann habe ich erstmal Ruhe oder das gleiche Pendant mit dem Öl, ne?
Ja, total spannend, wie du das auch wahrgenommen hast. Ich habe ein bisschen differenzierte Sicht auf die politische Situation, die ich einmal mit dir zusammen beleuchten möchte.
Gerne.
Ja, die Politik hat uns da ein Rahmenwerk gegeben, mit uns meine ich jetzt uns Bürgern, um die Wärmewende mitzugestalten. Und ich halte immer total viel für von dem Thema, sich mit jetzt, wenn wir auf uns auf den Bau beziehen, jetzt mit Themen selber auseinanderzusetzen und auch mal einen Moment selber nachzudenken. Und das, was die Politik in der Legislaturperiode vollzogen hat, war ja total gut unterm Strich. Das war ein Beschleuniger für die Wärmewende und den brauchen wir. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ein deutsches Thema, sondern es ist ein weltweites Thema und es ist auch ein europäisches Thema. Also gibt es ganz klare Zielvorgaben, sonst müssen nämlich Strafzahlungen auch von Deutschland geleistet werden, wenn wir die Ziele nicht erreichen. Also aus meiner Perspektive hat die Politik da nicht super viel falsch gemacht. Ja, was ich schon so sehe, und das kann man diskutieren, ob die Kommunikation optimal war. Was ich mir nur mehr wünschen würde, ist, dass sich jeder Eigenheimbesitzer, und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das auch in Deutschland tun, sich mit Themen auseinandersetzt und sich nicht von Buzzwords aus der Presse treiben lässt, weil das führt eben dazu, dass man emotionale Entscheidungen trifft. Und für mich war genau ich tausche mal kurz noch meine Gastherme oder die Ölheizung aus. Das war eine emotional getriebene Entscheidung und die war nicht rational irgendwie untermauert. Dann hätten die Personen, die das gemacht haben, wenn sie dann mal nachgerechnet hätten, gemerkt, so wirtschaftlich ist das dann auch nicht gewesen, was ich mir da jetzt für die nächsten Jahre wieder angelacht habe. Darum plädiere ich immer dafür, einen Moment, und das ist ja auch keine super schwierige Rechenaufgabe, das einfach mal für sich herzuleiten, weil eine Investition ins Eigenheim oder wenn man auch ein Eigenheimbesitzer ist und da gehen einfach viele Wärmepumpen rein in diesen Sektor, dann ist das ja eine Entscheidung, alles rund ums Haus, was einen über viele Jahre und auch Jahrzehnte begleitet. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Und darum finde ich immer, dass man diese Entscheidung auch als Besitzer eines Hauses wirklich überdenken sollte. Und da stehen wir auch gerne jetzt aus Herstellersicht mit unserer Endkundenberatung den Endkunden zur Verfügung. Aber wir haben auch zusammen mit unseren Partnern partizipative Argumentationsleitfäden entwickelt und auch Rechenbeispiele, um das aufzuzeigen, dass sich eine Wärmepumpe jetzt in der Sanierung einfach super lohnt. Also das ist kein emotionales Invest, sondern das ist ein vernünftiges Invest. Und das nochmal jetzt reflektiert auf was du gesagt hast, die Kommunikation der Politik und der Medien. Ich weiß nicht, ob wir uns immer den schwarzen Peter zuschieben sollten, sondern einfach auch mal selber in die Verantwortung gehen und ich dann auch mal selber sagen, ja, vielleicht habe ich da auch emotional als Eigenheimbesitzer gehandelt und habe da noch mal eine Ölheizung eingebaut und habe mich von der gesamten Kommunikationswelle treiben lassen. Das ist aus meiner Sicht der Dinge so ein bisschen passiert.
Ja, verstehe, verstehe. Finde ich auch total spannend. Man könnte jetzt auch noch mal drauf eingehen. Ja gut, also meiner Meinung nach, ja, wäre das so gut, dass man sagen würde, hey, wir wollen jetzt also ich glaube, das, wovon sich ganz viele getriggert haben fühlen, das waren die Worte Verbot oder das Wort Verbot, ja. Also Heizungsverbot, Ölheizungsverbot, Gasheizungsverbot. Ich glaube, wenn man es von vornherein allein ohne dieses Wort kommuniziert hätte und von vornherein die Förderungen in den Vordergrund gebracht hätte, die ja attraktiv sind, sprechen wir auch nochmal drüber, dann würden die Leute vielleicht rationaler reagieren und dann auch eben dieses Beispiel durchrechnen, so wie du es gesagt hast, und würden dann von sich aus auf die Idee kommen, Moment mal, also wenn ich jetzt die Förderung bekomme, dann macht es gar keinen Sinn, jetzt auf die Gasheizung, die Gasheizung auszutauschen. Dann, ich brauche die doch gar nicht, auch wenn nichts vom Verbot drinsteht. Aber allein das Wort, wenn das drinsteht, dann triggert es die Leute und die sind dann, mir will jemand was verbieten, das geht ja gar nicht. Ja, dann fängt ja das ganze Thema an. Ich glaube, das sind so Feinheiten eigentlich, die aber eine große Auswirkung haben, meiner Meinung nach.
Hast das im Rückblick ja gerade genau richtig zusammengefasst. Das war das Thema, was ich eben versucht habe, unter dem emotionalen Verhalten dann genau in der deutschen Bevölkerung zusammenzufassen. Und das ist passiert. Und dann sind eben so Buzzwords wie Verbot, die schlagen dann total tief durch. Und die führen dann eben auch dazu, dass man ja die Diskussion so ein bisschen in die emotionale Schiene abgleiten lässt und nicht mehr genau nachrechnet. Ich glaube, wenn wir alle, damit meine ich natürlich jetzt nicht aus Herstellersicht, sondern wir in der Bevölkerung von Deutschland das nochmal machen könnten, dann hätten wir wahrscheinlich da nochmal ein bisschen Optimierungsbedarf. Jetzt rückblickend, wenn wir uns das Jahr 2025 anschauen und wir gucken uns jetzt den Wärmepumpenmarkt an, dann gehen wir in der Branche davon aus, dass er irgendwie so zwischen 270.000 und 290.000 Wärmepumpen liegt. Dann war das jetzt mal eine starke Wellenbewegung die vergangenen 2-3 Jahre. Aber es hat auch gezeigt, dass die Wärmepumpe jetzt wieder Wärmeerzeuger Nummer 1 ist. Das heißt, wir haben da eine starke Volatilität mitgenommen, eine starke Verunsicherung der Bevölkerung in Deutschland, was zum Ende aber im Ergebnis hat, dass die Wärmepumpe sich durchgesetzt hat. Und das muss man auch einfach nochmal hervorheben. Die Wärmepumpe hat sich durchgesetzt. Die Wärmepumpe ist jetzt der Energieerzeuger Nummer 1. Und darum, wenn man einen Strich drunter machen, war das ein heißer Ritt und bestimmt auch herausfordernd. Aber die Perspektive jetzt mit einem Blick nach vorne ist super gut und ist genau richtig. Und mit einer Wärmepumpe macht jeder Einfamilienhausbesitzer genau das Richtige und setzt auf das richtige Pferd. Und das nicht nur emotional, sondern auch rein rational.
Genau. Welche 2-3 Desinformationen, die im Umlauf waren oder vielleicht auch immer noch sind, gibt es deiner Meinung nach, die wir aufgreifen können, über die wir einfach mal noch mal kurz reden können, damit einfach diese Sachen aus der Welt sind? Damit du auch glücklich bist und weißt, okay, wenn alle diese, also wenn diese 3 Desinformationen von Anfang an weg wären, dann würden wir von Anfang an besser agieren können, das besser wissen, wie auch immer.
Uri, Moment mal gerade mit dir nachdenken. 3. Also die erste, die mir sofort einfällt, wo wir drüber sprechen können, ist die Förderung. Dann sind es Radiatoren bei der Wärmepumpe. Ja. Und dann ist es grundsätzlich, glaube ich, der Preis unterteilt nach Preis für Anschaffung und Preis für den Betrieb einer Wärmepumpe.
Jetzt weiß ich nicht, ob man das mit reinnehmen soll oder nicht. Also so allgemein von der Gewichtung, was da jetzt drin wäre. Vielleicht nochmal das Thema, also im Bestand allgemein so, ne? Also das war das Thema mit den Radiatoren was du hattest, ne?
Genau.
Das war auch so eine Schlagzeile. Ich muss 500.000 investieren, damit ich eine Wärmepumpe kaufen kann. So, ne? Also Wärmepumpe im Bestand.
Fangen wir doch mit den 500.000 für die Bestandssanierung an und unterhalten uns einmal darüber. Ja, gerne. Das habe ich so ein bisschen mit dem Thema Radiatoren gemeint. Also da herrschten ja wirklich die verrücktesten Theorien, warum eine Wärmepumpe im Bestand nicht möglich ist. Du brauchst eine Fußbodenheizung, du brauchst eine Dämmung und nur dann, wenn dein Haus nach einem Dämmstandard von quasi einem Neubau gedämmt ist und du eine Fußbodenheizung hast, dann ist genau die Wärmepumpe der Energieerzeuger, der für dich der richtige ist. Und das ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Mal ein Beispiel aus meinem Umfeld. Ein Kumpel hat mich angerufen, sein Vater hat ein Einfamilienhaus, hat gerade eine Gasheizung drin und möchte jetzt eben nochmal aufgrund der Förderung, die gibt es ja noch 2025, 2026 wird es auch noch eine geben. Wir wissen aber noch nicht, was jetzt die aktuelle Bundesregierung verabschieden wird. Und aufgrund der jetzt besten, also es ist einfach die beste Wärmepumpenförderung, die es gibt, ich glaube, es ist auch die beste Wärmeförderung, die es geben wird, möchte er seine Bestandsimmobilie, sein Einfamilienhaus jetzt nochmal umrüsten. Und dann habe ich gefragt, hey Julian, habt ihr ein Tool, wo ich das mal gegenrechnen kann? Und ja, wir haben ein Tool, da kannst du das gegenrechnen, kannst du deine Angaben, wie viel verbraucht deine Gasheizung eingeben und dann, wie hoch ist der Gaspreis und wie hoch ist der Strompreis für die Wärmepumpe, und dann stellt er dir eine Amortisationsrechnung. Und bei ihm, das Haus ist gute 28 Jahre alt, kam raus, dass die Betriebskosten, nicht die Anschaffungskosten, sondern die Betriebskosten nach der Installation der Wärmepumpe sich von ungefähr Gaskosten, die hat er von 2.600 Euro, waren die beziffert im Jahr, auf ungefähr 1.300 Euro für eine Wärmepumpe reduziert hätten. Hätte so nicht sich weiter bei mir zu dem Thema gemeldet. Das war erst letzte Woche. Also das nur mal, damit man ein Gefühl kriegt, über welche Gaps wir da sprechen in der Sanierung. Das war jetzt mal einfach ein Auszug aus meinem privaten Umfeld. Und da lohnt es sich, auch wenn er jetzt investieren muss. Du hast eben so ein großes Delta, und das trägt natürlich auch zur Amortisation der gesamten Wärmepumpenanlage bei. Und jetzt nochmal zurück auf das Thema im Speziellen Neubau und Sanierung. Eine Wärmepumpe auch mit Radiatoren, also mit den Heizkörpern an der Wand zu betreiben, funktioniert auch einwandfrei. Und das funktioniert auch nicht seit 2 Jahren, sondern schon seit 20 Jahren. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja auch kein Hexenwerk, da läuft heißes oder warmes Wasser durch die Radiatoren, die dann eben die Radiatoren erheizen und dann die Luft erheizt wird. Und da geht es um die Temperatur, also die Vorlauftemperatur, nennt man das im Fachjargon, die dort eingespeist werden muss. Und die Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe, die ist absolut ausreichend, um dort Bestandsimmobilien zu beheizen. Das andere ist einfach nicht richtig.
Ja, und das Thema ist ja, also ich finde auch, das wurde viel zu heiß gekocht, weil selbst wenn ich merken sollte, dass ich andersrum. Man muss es auch anders ein bisschen betrachten. Früher hat man ganz oft bei der Heizungsauslegung gesagt, also gerade bei Öl- und Gasheizung hat man gesagt, okay, man hat ja keine Heizlastberechnung gemacht. Man hat einfach, man hat sich's angeschaut, das Haus, wird so viel verbrauchen. Und als Sicherheit gibt man nochmal 30% mehr für die Heizung, damit die vom Volumen ein bisschen größer ist. Schadet nicht. Okay, also man hat eher tendenziell größere Heizungen verbaut, als die für das Haus benötigt worden wären. Entsprechend wurden auch die Heizkörper ein bisschen größer ausgelegt, wie man die eigentlich bräuchte für die Vorlauftemperatur von 60 Grad. Und somit hast du eigentlich den Effekt, dass wenn du jetzt auf eine Heizung umsteigst, auf die Wärmepumpe, die halt einfach geringeren Vorlauf hat, sind die Heizkörper tendenziell ein bisschen zu groß. So, was ein Vorteil ist für die Wärmepumpe, weil die einfach viel besser, viel effizienter funktioniert, wenn die halt einfach mehr Fläche hat, wo die Wärme übergeben werden kann. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich immer sage, immer wieder als Architekt und als Energieberater auch immer wieder den Punkt benenne und sage, hey, selbst wenn du merken würdest, dass dein Raum nicht in deiner persönlichen Empfindung warm oder schnell genug warm wird, so wie du das gerne hättest, dann kannst du diesen einen Heizkörper nehmen und zu einem nächstgrößeren Heizkörper austauschen. Das ist ein Eingriff, der ist minimal, und den kannst du auch im Bestand sozusagen, also in der Funktion kannst du dann prüfen, ob das passt, und dann sozusagen im Bestand anpassen.
Das ist ein total praxiserprobtes Beispiel, was du gerade nennst, und mir fällt gerade noch eins ein, was ich einfach gerne mit dir teilen möchte oder mit den Zuhörern hier, ist das Thema Bestand und Neubau und Gasheizung und auch eine Gasheizung im Neubau gibt es ja auch noch oder gab es auch noch. Und dann einfach mal, wenn man die Fußbodenheizung und die Radiatoren vergleicht, und ich hatte in meinem privaten Umfeld eine Person, die ist in einen Neubau gezogen oder war glaube ich ein Neubau, da war eine Fußbodenheizung drin, und jetzt mal fernab des Wärmeerzeugers, der dahinter war, vorher kannte sie eben nur einen Radiator, und da ist sie hingegangen, wenn es kalt war, und hat auf 5 gedreht. Und dann wurde das Ding ja eben heiß, und dann wurde das auch schnell heiß. Und bei jetzt einem Neubau hast du eine Fußbodenheizung und jetzt möchte ich auf das Thema Trägheit zu sprechen kommen. Da ist es eben nicht so, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt mal an die Einstelleinheit der Fußbodenheizung und drück von 1 auf 5 und dann ist sie sofort super heiß, sondern das ist ein System, was sich eben etwas träger verhält und das ist auch gar kein Problem. Man muss sich daran gewöhnen, aber das passiert eben auch einfach, wenn die Leute ja, im Bestand ist über Radiatoren so kennen, dass sie eben da mal kurz auf 5 drehen, dann drehen sie auf 1 wieder runter. Das funktioniert mit der Gasheizung, es funktioniert mit der Ölheizung gut. Im Neubau, bei einer Fußbodenheizung, die träger ist, wo eben sehr viel Fläche beheizt werden muss, ist das eben nicht der Way to go. Und das mal aus einem Beispiel von mir, da war die Person auch etwas irritiert, warum das denn jetzt bei der Fußbodenheizung so funktionieren würde. Und so kann man sich das eigentlich auch bei einer Wärmepumpe im Bestand vorstellen. Du hast eben nicht mehr dieses Momentum, wo du sagst, ich drehe mal kurz auf 5 auf und dann wird es heiß, sondern du heizst kontinuierlich, du lässt der Wärmepumpe dann im Bestand auch etwas Zeit, die Vorlauftemperatur zu erreichen und dann eben auch den Raum zu ja, warm zu bekommen. Und es ist eine gewisse andere Art und Weise, aber der Raum wird warm und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, es ist genau wie du sagst, man muss sich halt einfach dran gewöhnen. Es sind einfach so ein bisschen die Spielregeln. Und es ist übrigens auch nicht gut, wenn man eben Radiatoren oder also die klassischen, sprich der klassischen Heizkörper, die man so kennt, hat und dann einfach auf 5 aufdrehen und dann irgendwie 20 Minuten später wieder auf 1 runterdrehen, ist für den Verbrauch auch nicht gut. Ja, das sollten
Gar nicht.
die Zuhörer eben auch wissen. Da ist es eigentlich auch gut, dass man kontinuierlich eine gewisse Temperatur hält. Und das kann ja der Thermostat. Und so ist es auch bei der Fußbodenheizung. Man hält eine gewisse Grundtemperatur und wenn es einem ein bisschen zu warm oder zu kalt ist, dann kann man ja nochmal regulieren. Das ist ein bisschen träger, aber davon lebt das ganze System eigentlich. Also ne, im Endeffekt nicht viel anders.
Ganz genau, du hast es nochmal perfekt zusammengefasst. Und das ist so ein bisschen die Verhaltensweise, die sich dann auch ändern darf. Und ja, früher war es eben so, über die Wirtschaftlichkeit eines Heizsystems wurde nicht so viel nachgedacht, beziehungsweise auch nicht so viel besprochen. Und das ist jetzt bei der Wärmepumpe ein bisschen anders. Aber ich glaube, auch wenn wir da in den Status reinkommen, wo das das Standardheizsystem ist, dann ist da auch mehr Vertrauen da. Und wenn man mal guckt, was man bei der Wärmepumpe alles was sich der Endverbraucher da alles an Zahlen anschaut, Jahresarbeitszahl, dann hatten wir eine Zeit lang, da haben sich die Leute den COP, den SCOP angeguckt. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, wo ich mal klein war oder jünger war, habe ich so zurückgedacht, meine Eltern sich bei der Gasheizung mal so technisch mit der Thematik auseinandergesetzt. Habe ich es auch mal gefragt, haben sie gesagt, ja, nee, das war irgendwie so, dann, ja, war irgendwie gemacht, ne? Und das ist, ja, ich kann gar nicht genau sagen, es ist eben dieses Thema irgendwie neu und ganz interessant, wie das bei der Wärmepumpe sich entwickelt hat. Da ist das irgendwie so dieses, ja, mir fehlen da so ein bisschen die passenden Worte, aber es ist sehr verkopft gewesen. Und das merkt man jetzt. Jetzt wird das wieder so ein bisschen, ich glaube auch in der Bevölkerung, die Akzeptanz ist schon jetzt durch die letzten Jahre gestiegen. Also dieses Jahr merkt man da auch ganz klar, es geht nicht mehr darum, ist jetzt, oder es geht immer noch ein bisschen darum, aber es ist viel mehr Vertrauen auch in die Wärmepumpe gekommen, als es zum Beispiel vor 3 Jahren war. Das kann man schon klar so festhalten.
Ja, würde ich auch sagen, wir haben auch gefühlt irgendwie am Anfang noch so ein paar innovative Ansätze gehabt mit, also ganz andere Systeme sozusagen, die man angehen wollte, aber da hat man relativ schnell gemerkt, dass es einfach zu preis, also kostentechnisch einfach zu preisspielig ist und das nicht funktioniert. Und dann hat man sich eigentlich so gefühlt, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, einfach, es ist einfach so, dass Gas und Öl keine Zukunft mehr haben. Und dann muss man sich nach der Alternative umschauen und die Alternative, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach da ist und unschlagbar ist, ist halt die Wärmepumpe. Und nicht nur an sich, sondern ich betrachte das eigentlich immer auch so, dass ich durch weitere Maßnahmen noch individuell die Möglichkeit habe, meine Wärmepumpe effizienter zu machen. sprich Photovoltaikanlage. Da habe ich es dann selbst in der Hand, wie groß ich die Photovoltaikanlage mache, und so weiter und so fort. Und wenn ich dann die Wärmepumpe, die Photovoltaikanlage in der Betrachtung habe von meinem Eigenheim, sobald die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, dann muss ich mich auch mit E-Mobilität auseinandersetzen. Und dann wird auf einmal ein so rundes Konstrukt daraus, dass ich mich eigentlich ursprünglich wollte ich nur eine Heizung tauschen oder ein Haus bauen mit einer Wärmepumpe. Und auf einmal setze ich mich mit den Komponenten auseinander und merke auf einmal, dass es alles, also am besten miteinander greift, wenn da noch eine Photovoltaikanlage ist, die maximal groß ist. Und wenn der Überschuss der Photovoltaikanlage die Heizung bedient und das, was da noch übrig bleibt, bevor es ins Netz geht, dann noch in mein E-Auto geht. Wow, dann wird es auf einmal ganzheitlich.
Jetzt auf einmal, du hast das schön zusammengefasst, das Traumpaar. Also für mich ist das wirklich eine mega coole Kombi. Wenn du eine Wärmepumpe hast, dann eine PV-Anlage und jetzt unterteilen wir nochmal, werden wir nochmal vielleicht ein bisschen technischer. Eine Wärmepumpe macht natürlich den Raum warm und bietet einen totalen Komfort, aber macht natürlich auch das Wasser warm. Und wenn du dann eine PV-Anlage hast, dann kannst du ja, den Sommer oder auch die ertragsreichen Monate dein Warmwasser im Haus quasi zum Nulltarif betreiben. Das ist schon total, total cool und es wird einfach ein Schuh draus. Und wenn du dann noch eine Wallbox, ein E-Auto hast, ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Mich begeistert das auch. Ich habe das ja zu Hause auch lieben gelernt, jetzt fernab meiner beruflichen Passion. Und ich glaube, dass genau dieser Gedanke, der ist einfach bei vielen Leuten in den letzten Monaten weiter gereift. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sind da im richtigen Mindset angekommen, unterwegs. Spiegelt auch der Markt wieder. Ich kann noch mal wiederholen: Der Markt dieses Jahr ist wirklich gut. Und die Bevölkerung in Deutschland hat erkannt, die Wärmepumpe, die E-Mobilität und das ganze Thema PV in Kombination zu Hause im Einfamilienhaus ist einfach der Way to go. Du kannst es anders machen, aber dann ist es eine emotionale Entscheidung und keine vernünftige Entscheidung. Das ist meine, ja, Zusammenfassung dieses ganzen Themas.
Ja, sehr gut. Okay, ich glaube, wir haben so die Radiatoren-Neubau Bestand, also diese Desinformation, über die haben wir schon gesprochen. Über die Förderung sprechen wir später, deswegen würde ich die jetzt einfach mal auslassen. Von daher, oder das würde ich gerne nochmal später vertiefen, dann hätten wir das schon mal weg. Ich habe jetzt in einer aktuellen, weil das bei uns in der Kommune ein Thema ist, das war die kommunale Nahwärmeversorgung. So, muss was gemacht werden. Dann, ja, da gibt es eine Frist, bis wann was gemacht werden muss, dass die kommunalen Gebäude halt eben mit einem Nahwärmenetz versorgt werden müssen. Und jetzt, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das für die Kommunen, ich will nicht sagen eine Ausrede, aber so ein bisschen das Thema ist, wo man sich daran gern aufhängt und einfach schaut, wie man das gelöst bekommt und so weiter und so fort. Und jetzt wäre es doch naheliegend zu sagen, hey, ich habe ein kommunales Nahwärmenetz von meiner Kommune, da möchte ich doch mich vielleicht mich anschließen und meine Gasheizung nicht jetzt tauschen, sondern ich gehe dann an das Netz. Was in deiner Meinung nach hier ja die Fallstricke oder das Besondere daran, wenn man das macht?
Als spannende Frage gehen mir zwei Themen durch den Kopf. Also ein kaltes Nahwärmenetz oder Nahwärmenetz ist eine total spannende Thematik. Nur, und jetzt kommt das Aber, wenn wir über das Einfamilienhaus sprechen und dann noch in der Sanierung. Und dann, ich denke jetzt mal an meine private Situation. Ich wohne in einem gesetzten, wie sagt man, in einer gesetzten Nachbarschaft. Da sind viele Einfamilienhäuser, ist auch durchwachsen von den Baujahren. Und wenn ich jetzt an die kommunale Wärmeplanung denke oder an ein kaltes Nahwärmenetz, dann müsste dafür ja auch erstmal, wenn wir jetzt wieder an das kalte Nahwärmenetz denken, dann müsste dafür ja sicher erstmal eine Gemeinschaft finden. Da müsste entweder ein Betreiber kommen, der sagt, jo, in diesem Wohngebiet, primär gebaut 1990, möchte ich jetzt ein kaltes Nahwärmenetz betreiben, nachdem die Stadt gesagt hat, da fänden wir das gut, dass das irgendwer macht. Und Und dann müssten dafür Flächen bereitgestellt werden, weil muss ja auch irgendwie irgendwo hin. Dann müsste eine dezentrale Verteilung zu den Häusern installiert werden. Und dann denke ich mir, ja, das ist eine starke Aufgabe. Da haben wir jetzt an dieser Stelle noch nicht einmal über Wirtschaftlichkeit gesprochen. Mhm. Und dann, jetzt, wenn ich mich als Eigenheimbesitzer jetzt mal sehe, finde ich eigentlich dieses ganz, ganz coole Thema am Eigenheim, das ist meins. Und ich kann den Garten so gestalten, wie ich möchte. Und ich kann auch mir eine PV-Anlage installieren. Und das sehe ich bei dem Wärmeerzeuger auch so. Ich finde, der Wärmeerzeuger bei meinem Haus, den sollte ich selber bestimmen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Thematik. Und wir wissen das auch von Umfragen. Das sehen auch viele Leute, die dann nachher ein Objekt kaufen, ähnlich so. Die kaufen lieber ein Objekt, was einen Wärmeerzeuger hat, der ausschließlich dem Haus zugeschrieben ist. Hat halt einige Gründe. Du hast keine Abhängigkeit vom Anbieter. Du weißt auch nicht, wann mal so ein Wärmenetz wieder saniert werden muss. Wenn wir jetzt über die Anschlusskosten reden, die sind dann beim Verkauf egal, weil sie wurden vom Vorbesitzer getragen, aber du hast keinen Einfluss auf den Energieträger eines Wärmenetzes. Kann grün sein, kann aber irgendwas anderes sein, kann eine Mischkonstellation sein. Und das finde ich bei einem Objekt aus meiner Sicht nicht ganz so gut in der Sanierung. Ich glaube, darum würde ich einfach, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich habe ein Haus, 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, der Wärmeerzeuger muss getauscht werden. Ich würde eine Wärmepumpe einbauen. Wir haben das auch nochmal zusammen mit dem BWP, Bundesverband Wärmepumpen, abklären lassen. Auch gibt es eine rechtliche Klärung. Das heißt, wenn sollte es zu der Situation kommen, dass eine Wärmepumpe installiert wurde und dann die Stadt sagt, da wollen wir aber ein kaltes Nahwärmenetz entstehen lassen oder ein Wärmenetz, dann gilt diese Wärmepumpe trotzdem als der richtige Wärmeerzeuger und es muss nicht rückgebaut werden oder ähnliches. Ich halte es aber für fraglich, um nochmal auf meinen initialen Gedanken zu kommen, ob die Kommunen das überhaupt leisten wollen und können, ein Nahwärmenetz in einem gesetzten Wohngebiet zu installieren. Also ich persönlich glaube da nicht dran. Im Neubaugebiet ist die Diskussion eine andere, aber im Bestandsgebiet ist meine persönliche Meinung eher, da wird weiter dezentral geheizt.
Also ich muss zugeben, ich verstehe das ehrlich gesagt noch nicht ganz, weil wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, dann waren wir immer von der Entwicklung jetzt in der letzten Jahre dahin, dass man stärker einen höheren Autarkiegrad haben will. Man will sich unabhängig machen von den großen Versorgern, Stromversorger etc. etc. Und mit dem Nahwärmenetz oder Fernwärmenetz, ist immer beides in einem Topf, habe ich die maximale Abhängigkeit. Ja? Und das Problem ist, was ich da auch nochmal sehe, ich kann das halt dann durch meine zusätzlichen Maßnahmen, die ich individuell anschauen oder halt eben reinnehmen kann, kann ich es nicht mehr steuern oder ich habe es halt nicht mehr in der Hand. Also sprich Photovoltaikanlage, ja. Wenn ich ein Fernwärme oder Nahwärme genau, dann bringt mir die Kombination nichts. Dann habe ich ja nur meinen reinen Stromverbrauch und nicht mehr den Stromverbrauch für die Wärmepumpe sozusagen, für die Heizung. Und dann habe ich es gar nicht mehr so arg in der Hand. Und es hat natürlich, also in meinen Augen hat es seine Daseinsberechtigung, weil es für Wohnblocks, ja, 50 Einheiten, 100 Einheiten, da kann so Fernwärmeanschlüsse, da kann es unter Umständen interessant sein, Contracting-Angebote und so weiter, bevor man dann eine Heizungsanlage für mehrere hunderttausend Euro dann eben ausgeben muss, dann könnte so ein System einen enormen Vorteil bringen. Aber fürs Einfamilienhaus ist es so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist mein Stand aktuell. Und ich sehe da eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass man da diesen Schritt eigentlich gehen sollte, unabhängig davon, wie viel das kostet und die Abhängigkeit hat und so weiter und so fort. Ne?
Ja, das hast du auch super zusammengefasst, würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube auch, was wir nochmal klarstellen können, die kommunale Wärmeplanung ist ja nicht die Planung von kalten Nahwärmenetzen, sondern dass sich die Kommunen Gedanken machen, wo wollen sie in der Zukunft was platzieren. Und da kann ganz klar dabei rauskommen, wir haben jetzt, wie bei mir zu Hause, haben da ein gesetztes ein Familienhausgebiet und da wird niemand ein kaltes Nahwärmenetz. Da wollen wir das gar nicht. Das können wir gar nicht leisten, das wollen wir nicht leisten. Und da ist weiterhin der Eigentümer für die Wärmeversorgung zuständig. Und das kann ja genauso dabei herauskommen. Darum, ja, glaube ich, auch da entscheide ich jetzt für eine Wärmepumpe. Du kannst nichts falsch machen. Und
ja,
warte auch nicht drauf, bis irgendwer anders für dich eine Entscheidung trifft. Guck, rechne dir das durch und dann wirst du erkennen, ist eine gute wirtschaftliche Entscheidung. Und mit der Förderung haben wir jetzt noch nicht im Detail zugesprochen, aber bis zu 70%, wenn man unter 40.000 Euro Jahreseinkommen hat und mit dem Effizienzbonus bis bei 55%, die du gefördert bekommst bei der Installation einer Wärmepumpe. Eben hatten wir mal kurz was zu Betriebskosten gesagt, die deutlich unter den Betriebskosten einer Öl- und Gasheizung liegen. Also kannst du es dir auf dem Blatt Papier, kannst du dir die Amortisation ausrechnen und dann hast du einen modernen Wärmeerzeuger, was auch deine Immobilie im Wert steigert. Und man muss einfach auch mal sagen, im Neubau ist die Wärmepumpe der Standard, weil sie effizienter und günstiger ist. Und du hebst damit dein Bestandsgebäude auf ein Next Level. Du kriegst es damit im Wert gesteigert. Und das sind einfach für mich unschlagbare Argumente. Es ist nicht so, dass neue Häuser noch mit einer Ölheizung betrieben werden, sondern das ist einfach nicht der Fall. Der Neubau ist auf der Wärmepumpe.
Und genau, und für mich, was auch nochmal ein ausschlaggebender Grund ist, also ich muss zugeben, ich habe ein Vorführhaus. Ich habe ein Haus aus den 90ern.
Was ist denn ein Vorführhaus?
Ja, pass auf, das ist kein ungewolltes Vorführhaus. Ich habe ein Haus aus den 90ern. Wir haben es vor ein paar Jahren gekauft. Ist von einem regional bekannten Architekten und so. Ist wirklich ein schöner Grundriss und so weiter und so fort. Aber das wurde damals in den 90ern mit einer Elektroheizung betrieben. Dann hat der Voreigentümer diese irgendwann mal weggenommen, 2005 oder sowas, und hat eine Pelletheizung eingebaut. Nee, Entschuldigung, jetzt war ich falsch. Jetzt habe ich schon gespoilert. Er hat eine Wärmepumpe eingebaut, 2010 ungefähr war das. Er hat eine Wärmepumpe eingebaut. Dadurch, dass im Keller eine Einliegerwohnung ist, die ja natürlich Keller, da ist halt natürlich im Winter oder so in der Übergangszeit und im Winter ist ein bisschen kälter immer, hat es für den Keller nicht ausgereicht, dass der Keller warm wurde, und also von der Wärmepumpe her. Und dann hat er sich kurzerhand entschlossen, 2 Jahre später, anstatt an den Heizkörpern, die nächst größere Heizkörper zu tauschen und so weiter, hat er sich entschlossen, eine Pelletheizung einzubauen, die halt den entsprechenden Vorlauf hat und so weiter und so fort. Also, das heißt, ich habe daheim eine Wärmepumpe, ich habe eine Pelletheizung, ich habe einen Kamin. Der Kamin ist natürlich dann für den Wohnbereich sozusagen nutzbar. Und dann habe ich nochmal eine Bitcoin-Heizung als Bitcoin-Miner-Heizung sozusagen, die auch nochmal so temporär aufgestellt wird. Deswegen sage ich dazu, ich habe ein, was habe ich gesagt, Experimentenhaus oder ein Vorführhaus oder wie auch immer.
Genau. Kann ich das einordnen? Ja, interessante Bausituation. Und dann hast du ein Hybrid-Hybrid-System. Und das finde ich auch immer in der Diskussion dieser Hybridanlagen ganz interessant. Du hast ja gerade schon selber gesagt, hätte auch wahrscheinlich den Heizkörper oder den Radiator größer wählen können. Das hätte wahrscheinlich auch einen Invest von ein paar hundert Euro bedeutet. Und so hat er ein paar tausend Euro investiert für die Pelletheizung, mehrere 10.000 Euro. Kann jetzt mit richtig heißem Wasser rein. Und ja, das ist wieder, wenn wir reflektieren auf unser Gespräch, so ein bisschen das Thema der ersten Momente unseres gemeinsamen Austausches hier.
Ja.
Wenn man sich selber mit dem Thema auseinandersetzt oder eben auch einen guten, wenn man das nicht kann oder nicht möchte, sich gut beraten lässt, dann kommt man eigentlich zu den Schlüssen, das funktioniert mit der Wärmepumpe. Vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle mal eine Optimierung des Radiators im Bestand notwendig. Genau. Aber dann reden wir von ein paar hundert Euro.
Genau.
Und darum ist mein Appell einfach an jeden, der sich damit auseinandersetzt, nehmt euch da ein bisschen Zeit, holt euch entweder einen guten Berater, einen guten Rat vom Fachplaner, vom Energieberater oder vom Fachhandwerker und rechnet es einmal durch. Aber wenn euch da irgendeiner sagt, das kostet nachher immense Summen und ihr braucht wie bei dir jetzt 3 Heizsysteme, hinterfrag das noch mal kritisch.
Genau, und dann habe ich noch natürlich die Photovoltaikanlage, die jetzt mittlerweile auch auf dem Dach ist. Und so wird das natürlich ein System, wo ich dann vieles, aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so verkehrt, ja. Also für so den Berufsalltag oder ich sag mal für mich, dann habe ich immer diese Gegenüberstellung. Und da muss ich auch sagen, und das ist ein Punkt, der ist mir echt halt erst im Betrieb aufgefallen. Bei einer Pelletanlage habe ich halt mechanische Bauteile, die drehen sich, die bewegen sich, und sobald ich mechanische Bauteile habe, dann ist auch einfach eine Anfälligkeit da. Und ich habe schon in den letzten, wie lange sind wir hier im Haus? 4 Jahre. In den letzten 4 Jahren habe ich schon 2-3 Mal den Techniker da gehabt, weil irgendwas verhakt war oder irgendwas nicht gepasst hat bei der Pelletheizung. Und bei der Wärmepumpe, die mittlerweile wie alt ist, von 2010. Das heißt, die Wärmepumpe ist 15 Jahre alt. Ich habe einmal einen Techniker da gehabt, weil da irgendein Bauteil musste ausgetauscht werden. Aber sonst ist die durchgelaufen. Und das ist so ein bisschen der Vorteil. Der Voreigentümer hat eigentlich gesagt zu mir, er kommt aus dem Metzgerhandwerk. Er hat eigentlich gesagt, Wärmepumpen, wenn die laufen, dann laufen die. Da brauchst du nichts machen. Die laufen einfach durch. Da bewegt sich nichts, da tut sich nichts. Das kenne ich so als Metzger. Da ist das Gleiche, nur halt wird es gekühlt. Wenn die laufen, dann laufen sie. Da brauchst du nichts machen, sozusagen. Ne? Und das hat sich so bei mir auch gezeigt, ne? Also mechanische Bauteile, bewegliche Bauteile, da kann sich immer wieder was verhaken und so weiter und so fort. Da brauche ich auch eine entsprechend tiefere Wartung. Und bei der Wärmepumpe ist es einfach alles ein bisschen einfacher. Das hatten wir, ich habe noch mal so ein Thema, Heizungstausch, ESFP. Das hatten wir am Anfang schon bei den Desinformationen drin gehabt, so ein bisschen. Das Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, die alte Heizung rauszunehmen und eine Wärmepumpe einzunehmen? Also beispielsweise, ich habe die Situation, klassischerweise, ich habe ein Gebäude im Bestand, ich habe ein ISFB, also einen individuellen Sanierungsfahrplan, mir erstellen lassen von meinem Energieberater, und dann sehe ich, okay, ich brauche an der Wand Dämmung, ich muss die Fenster vielleicht austauschen, ich muss die Heizung tauschen. Wann sollte ich sozusagen mit der Heizung tauschen? Soll ich zuerst die Heizung machen und dann vielleicht in 2-3 Jahren die Dämmung anbringen oder umgekehrt das Ganze angehen lassen? Wie würdest du das betrachten?
Wenn du so einen individuellen Sanierungsplan hast, dann hast du ja auch einen Experten, der dich da berät. Und ich glaube, dann bist du erstmal gut beraten und hast das ja optimal für deine Wohnsituation abgebildet. Mhm. Was ich nur nicht machen würde oder was ich auch vielen auch in meinem privaten Umfeld empfehle, ist, wenn du eine Bestandsimmobilie hast und du hast ein Thema mit der Heizung oder du möchtest sanieren. Meistens ist es ja so, dass man ein Budget hat. Die wenigstens sagen, ich möchte sanieren und ich möchte einen quasi Neubaustandard haben und koste es, was es wolle, sondern die haben irgendwie ein Budget von, genau, nehmen wir jetzt mal an, 200.000 Euro, und am Ende dieses Budgets muss ein teilsaniertes Haus stehen. Und da können wir jetzt dämmen, da können wir jetzt die Bäder neu machen und da können wir jetzt die Heizung von machen oder wir machen noch irgendwas anderes, das Dach neu. Und da ist mein Appell, also für den Wohnkomfort, und da würde ich mich dran halten, wer duscht gerne kalt oder wer hat es gerne kalt im Haus? Ja. Ich jedenfalls nicht. Und ich habe 2 Kinder und die baden auch mal gerne, wenn sie einen Nachmittag im Garten waren. Und für mich gehört einfach der Wärmeerzeuger total dazu. Den würde ich einfach direkt, wenn ich saniere, mit einplanen. Ich würde es nicht als optionale Position sehen. Ich sehe es einfach aus Komfortsicht als Must-Have, als zwingend notwendig, diesen Wärmeerzeuger auszutauschen. Mhm. Und das würde ich mit als zwingend notwendig in den Sanierungsplan mit aufnehmen. Und wenn du dann sagst, du hast jetzt gerade gesagt, hier 2, 3 Jahre später die Dämmung, wenn du die Dämmung dann in, jetzt nicht 2, 3 Jahren, was machst du in 7 Jahren neu, dann hast du ja gespart oder die finanzielle Situation ist anders, dann wird dadurch ja deine Wärmepumpe wirtschaftlicher. Das ist ja nicht, dass du irgendwas gekauft hast und du reißt die Wärmepumpe wieder aus, sondern in 7 Jahren ist die Wärmepumpe da. Dann machst du vielleicht die Dämmung neu oder machst eine Einblasdämmung oder ich weiß nicht was, sanierst das Dach. Dann wird die Heizung einfach nochmal einen Moment wirtschaftlicher und dann freust du dich auch darüber. Aber es ist ja nicht, dass du die Heizung umbauen musst, sondern du optimierst nochmal an dem Gesamtkonstrukt. Und darum gehört es für mich einfach maximal mit in den Sanierungsfahrplan als zwingend notwendig rein, weil es einfach ein Komfortelement ist.
Ja. Ich habe da die Betrachtungsweise, dass ich eigentlich bei sowas immer hingehe und sage, liebe Leute, das eigentlich solltet ihr jetzt, wenn ihr das Haus angeht, und meistens ist es ja eine Sollbruchstelle, das heißt, man erwirbt ein Bestandshaus und macht dann die Sanierung. Das heißt, ich habe dann sowieso größere Umbaumaßnahmen, ich habe sowieso die Baustelle, ich habe das sowieso nochmal einen Kredit, den ich aufnehme. Deswegen würde ich immer hingehen und sagen, die Heizung und die Hüllfläche. Ja? Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, okay, in welchem Zustand oder individuell betrachtet, in welchem Zustand sind die Fenster, können die noch vielleicht sogar drin bleiben oder sollten die auch gleich mit rausgehen. Im besten Falle tausche ich die Fenster, ich tausche oder ich dämme die Fassade, ich tausche die Heizung und ich habe den oberen Abschluss meines Daches. Auch nochmal die Möglichkeit zu dämmen, ein Dach, also eine Dachbodendämmung zu machen und dann halt noch im Keller die Decke zu dämmen, sozusagen. Dann habe ich meine Hüllfläche fest. Und wenn ich dann nach was rausstreichen muss vom Budget, dann streiche ich lieber das Bad in der Art und Weise sozusagen raus, weil das Bad kann ich, da kann ich tatsächlich sparen. Ich kann bei vorbereitende Maßnahmen machen und so weiter und so fort. Aber ich kann das Bad beispielsweise auch in 5 Jahren nochmal angehen, weil dann habe ich die Sachen, die im Inneren passieren. Und das macht zwar im Inneren Staub, aber ich muss nicht an die großen Gewerke, die draußen sind. Ich brauche ein Gerüst, ich muss die Fassade dämmen, ich muss, na, also die ganzen Sachen eigentlich versucht, so miteinander zu kombinieren, dass ich Heizung mit der Hüllfläche, dass meine energetische Betrachtung fertig ist und das, was ich dann einspare, dann spare ich mir halt den Boden ein oder irgendwas, ne? Also so bei dem Innenausbau sozusagen oder verlegt es so, dass ich das in 5 Jahren nochmal angehen kann, ne?
Es ist natürlich eine total solide Betrachtungsweise. Das, was ich nur mir immer einfach als, ich bin jetzt auch junger Familienvater, ich stelle mir die Frage, wenn du jetzt so eine Heizung tauscht, dann redest du von, mit Nachförderung von 15.000 Euro. Und diese Gesamtkosten einer Bestandsimmobiliensanierung, wenn du gesagt hast, jetzt hier Fassade, Dach und Bad, und dann bist du halt mit 200.000 wirklich extrem schnell dabei, ne? Also ist das wahrscheinlich schon unrealistisch. Und ja, ich glaube da, wenn man wirklich über so ein Gesamtkonstrukt redet, du bist ja auch Energieberater, ich glaube, da ist mal so ein Gespräch nicht verkehrt. Aber wenn es eben um die Heizung geht, die getauscht werden muss, da soll jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommen, aber da kannst du auch einfach machen. Die Heizung kannst du einfach tauschen. Da gehst du zum Heizungsbauer, tauschst die Heizung und dann ist sie drin.
Also mit dem ISFP und mit der Betrachtungsweise zu den Förderungen haben wir da ja auch gleichzeitig ein Element, muss man einfach so sagen, die Förderung, so hast du ja auch schon gesagt jetzt heute, ne, die Förderung, so wie sie aktuell ist, das ist eigentlich die beste Förderung, die wir je hatten und deswegen sollte man sich da drauf stürzen oder das auch ausnutzen, ja, weil wir wissen nicht, oder ich bin überzeugt, dass wir in 5 Jahren nicht mehr so eine gute Förderung haben werden. Und du hast von einem Beispiel erzählt, ich habe auch in meinem privaten Umfeld meine Eltern, Haus, Baujahr 2001, 2002, 2003, sowas irgendwie um den Dreh, haben eine Gasheizung drin, die ist jetzt rausgekommen, da ist jetzt eine, also beides Rentner, die Heizung ist raus, die Wärmepumpe ist rein und die profitieren jetzt davon, dass die halt den Höchstsatz der 70% halt eben ausnutzen können. Und die haben, oder eine Förderung von 70%, die sie bekommen. Das ist natürlich schon ein Wort. Also das ist auf jeden Fall, das war ausschlaggebend, weil, und die Betrachtungsweise haben die auch tatsächlich gemacht. Die haben sich gesagt, ja, was passiert denn? Also die Situation war auch die, dass die Heizung schon wirklich am Absterben war. Die war schon so weit, dass die jetzt getauscht werden musste. Es war klar. Und dann war nur noch die Frage, tauscht man jetzt auf eine Gasheizung um, also wirklich eine neue Gasheizung zu kaufen, ohne irgendwas zu haben. Oder geht man dann hin und hat eine Wärmepumpe, und die Betrachtung haben die auch gemacht. Und die haben gesagt, ja, guck mal, ich muss ja nur ein bisschen was draufzahlen, und dann habe ich aber eine Wärmepumpe, ein System, was für die Zukunft ist, ein System, wodurch das Haus nochmal an Wertsteigerung bekommt. Und dann haben sie sich dafür entschieden. Und bei 70% Förderung, das ist für mich, also ganz ehrlich, das ist ein No-Brainer. Also wenn du tatsächlich in die Situation kommst, dass du die 70% vollkommen ausnutzen kannst, dann ist es ein Muss. Oftmals ist es aus meiner Erfahrung die Gehaltsthematik, die viele bremst. Aber selbst dann habe ich noch 55% Förderung. Und das ist für mich auch eigentlich ein Wort, ja. 50% Rabatt, mehr als 50% Rabatt. Da laufen alle hin und kaufen alles leer im Mediamarkt. Aber wenn es das Gleiche bei der Heizung gibt, dann sind viele noch zögerlich.
Das ist so sehr schön und sehr anschaulich zusammengefasst. Kann ich nur genauso unterschreiben. Und es ist ja so, dass man eine Heizung dann austauscht wie bei deinen Eltern, weil der Austausch notwendig ist. Und wir haben eben über Betriebskosten gesprochen. Da werden deine Eltern auch gemerkt haben, das macht jetzt wahrscheinlich Spaß mit einer Wärmepumpe. Und durch die Förderung, dem Rechenbeispiel jetzt 30.000, 70%, dann, wenn das der Gesamtbetrag war, haben sie dafür 9.000 Euro bezahlt und haben niedrigere Betriebskosten. Und für 9.000 Euro musst du auch erstmal irgendwen finden, der dir deine Gasheizung einbaut. Das ist auch eher unwahrscheinlich. Und darum ist es, wie du gesagt hast, ein No-Brainer. Jetzt machen, nicht drüber nachdenken. Also doch drüber nachdenken, aber nicht überdenken. Das ist einmal das falsche Wort, wenn du an etwas überdenkst, sondern einfach wirklich mal auf ein Blatt Papier die Zahlen aufschreiben und dann den Förderantrag stellen mit einem Fachpartner zusammen und dann machen. Weil das ist die beste Förderung, die wir in Deutschland zurzeit haben und meiner Meinung nach auch die beste, die es je sein wird. Stellt den Förderantrag, der ist 3 Jahre gültig, und lasst euch diesen Benefit nicht durch die Lappen gehen, sondern tauscht die Heizung, die Gasheizung, die Ölheizung gegen die Wärmepumpe. Macht genau das, nichts anderes, und ihr macht es richtig.
Genau. Wir haben da, um uns nochmal die Förderung anzuschauen, wir haben da, dass wir mal ein bisschen verstehen, wie man da auf diese 70% kommt. Wir haben eine Grundförderung von 30%. Also das heißt, 30% wird jeder bekommen. Und dann haben wir ein Klimageschwindigkeitsbonus, der liegt aktuell bei 20%. Und damit kommen wir ja schon, also allein damit kommen wir schon auf die 50% Förderung. Ja, also 50% Rabatt sozusagen, die wir dann bekommen, ne?
Genau, damit kommst du auf die 50%. Und dann gibt es so einen Effizienzbonus von 5%. Und dann hast du eben den Einkommensbonus genannt, der ist mit 30% beziffert, aber eben die Gesamtförderhöhe ist bei 70% gedeckelt.
Genau.
Weil der Geschwindigkeitsbonus gilt auch auf Heizungen, die müssen älter 20 Jahre sein. Genau. Es kann auch sein, dass man eine Heizung hat, die jünger ist als 20 Jahre, dann bekommt man die Basisförderung, den Einkommensbonus und den Effizienzbonus, und dann hätte man 65% Förderung.
Mhm. Und beim Effizienzbonus ist es ja so, dass man hier mit einem, andersrum gefragt, was macht den Effizienzbonus aus?
Den Effizienzbonus macht es aus, wenn du eine effiziente Wärmepumpe betreibst, und die Definition ist in dem Fall, es kann eine Erdwärmepumpe sein, also eine Wärmepumpe, die die Energiequelle im Erdreich hat, oder eine Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, was auch Propan genannt wird. Mhm. Und wenn diese Voraussetzungen eintreten, Erdwärmepumpe oder eine Wärmepumpe mit Propan außen aufgestellt, dann bekommt man nochmal 5% Effizienzbonus.
Mhm. Und Wie ist da deine Erfahrung? Wie ist es bei euch vielleicht aufgesplittet? Vielleicht hast du da Zahlen im Kopf. Oder kriegt ihr das überhaupt mit? Oder ist es für euch relevant, ob das eine Erdwärmepumpe ist oder eine Luft? Ja, doch, es ist natürlich relevant, ob das eine Luft-Luft-Wärmepumpe ist oder eine Erdwärmepumpe ist. Klar, das weiß man dann ja auch. Weiß man das, weil ich meine, also eine Erdwärmepumpe, klar, die läuft effizienter, die läuft besser übers Jahr betrachtet, aber ich habe natürlich den großen Nachteil, ich habe halt hohe Investitionskosten, um halt diese Bohrungen zu machen, ne? Wie ist bei euch so die Verteilung? Kann man da was dazu sagen?
Können wir so ein bisschen den Markt reflektieren, und da ist das, der Großteil des Marktes geht auf die Luftwasserwärmepumpen. Die Erdwärmepumpen sind effizienter, aber eben durch die höhere Investition, durch die Bohrungen, die getätigt werden müssen, spielt sich der Großteil des Marktes im Luftwasserwärmepumpensegment ab, und das merken wir genauso. Also wir sind so groß, dass der Markt nicht an uns vorbeigeht und kein Nischenhersteller. Darum ist das die Marktverteilung bei uns da fast identisch.
Ja, genau. Und zu den, genau, vielleicht noch, um das Paket rund zu machen. Wir haben die Luft-Wasser-Wärmepumpe, wir haben die Wasser-Wasser-Wärmepumpe und wir haben die Luft-Luft-Wärmepumpe sozusagen. Also die drei Arten. Die Luft-Luft-Wärmepumpe wäre dann im Endeffekt eine Lüftungsanlage, ein klassisches Klimasplitgerät, was mir dann einfach erwärmte Luft ins Innere bringt und dann das Medium dann die Luft ist, das dann nachher die Wärme rüberbringt. Bei der klassischen Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es so, dass es halt also die Luft draußen aus der Natur nimmt und dann innen drin das Wasser warm macht und durch die Heizleitung und das warme Wasser durchgeht und unser Haus aufheizt. Und bei der Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist es dann so, dass ich das Sohlewasser, also das Wasser aus dem Erdreich oder die Wärme davon nehme und dann halt eben in mein wassergeführtes Heizungssystem reinbringe. Genau, das nochmal zur Erklärung dazu. Und ja, also Förderung 70% ist halt, also ja, wir haben es schon gesagt eigentlich, aber für mich ist es immer wieder eigentlich erstaunlich, wie weit es geht. Hast du deine Glaskugel, funktioniert die bei dir noch? Meine ist gerade ein bisschen defekt. Hast du noch eine Ahnung, wie lange wir die Förderung haben werden? Und ja, oder gibt es da, ja, also wie gesagt, meine Glaskugel ist gerade defekt, dann kann ich es gerade nicht benennen.
Ich gucke mal in meine und würde sagen, dieses Jahr ist die Förderung safe. Darum stellt den Förderantrag, macht das, was nächstes Jahr ist. Ja, da ist meine Glaskugel auch nicht so gut aktiv. Es wird gerade in der Politik diskutiert, dass eine Veränderung stattgehen könnte, also viel Konjunktiv. Aber wenn du den Förderantrag gestellt hast, dann hast du trotzdem gewonnen, weil du kriegst die beste Förderung, die es bis dato gab und in der Zukunft geben wird. Darum ist das mein Aufruf, mein Appell. Lasst euch diese Chance nicht durch die Lappen gehen. Wenn ihr eine Bestandsimmobilie habt, stellt den Förderantrag und geht in die Wärmepumpensanierung rein, tauscht eure Öl- und Gasheizung gegen eine Wärmepumpe und nutzt den Benefit über die Förderung.
Genau, sehr gut. Ja, Julian, wir haben jetzt über viele verschiedene Themen gesprochen und ich finde, wir haben da das ganze Themengebiet echt interessant abgeleuchtet. Wenn du nach vorne schauen würdest oder den Bauherren den Tipp mitgeben würdest, die sich jetzt gerade ja, im Zwiespalt sind und überlegen, wie sollen die es machen, sollen die es nicht machen. Von der Förderseite haben wir es gerade schon beleuchtet gehabt. Ja, was würdest du den lieben Zuhörern oder den Bauherren mitgeben auf dem Weg, wenn die sich jetzt gerade in dieser Situation befinden?
Ja, wenn die Zuhörer hier von dem Podcast, den Podcast von Anfang bis Ende verfolgt haben, dann werden sie unserer Meinung sein und genau das tun, die Öl- und Gasheizung gegen eine Wärmepumpe tauschen. Und wenn es da noch irgendwelche Fragen und Fragestellungen gibt, die wir beide unklar gelassen haben, dann bieten wir gerne an. Bei Tekalor geht auf die Homepage. Kontaktiert unsere Endkundenberatung, ruft da gerne an. Wir unterstützen euch, gehen mit euch euer Bauvorhaben durch und vermitteln dann natürlich auch ans lokale Fachhandwerk bei euch vor Ort, im Ort. Und dann bekommen wir bei euch auch die beste Tekalor-Wärmepumpe installiert, die es derzeit auf dem Markt gibt.
Stark. Vielen Dank für, ja, für deine Zeit, lieber Julian, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war echt schon ein gutes Schlusswort. Und in diesem Sinne, ja, gebe ich dir aber nochmal die Möglichkeit, nochmal zum Abschluss was zu sagen. Aber von meiner Seite herzlichen Dank für dieses sehr nette und angenehme Gespräch. Und wie du auch schon gesagt hast, alles Weitere wird unten in den Shownotes verlinkt sein. Gerne reinschauen.
Ja, Maxim, auch an dich und deine Community vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Mir hat es auch total Spaß gemacht, dass wir diese Mythen zur Wärmepumpe gemeinsam aufarbeiten konnten, dass wir der Community eine Perspektive aufzeigen konnten und auch eine ganz klare Handlungsempfehlung. Und dafür möchte ich mich bedanken, dass ich heute als Gast dabei sein durfte und freue mich auch auf die Diskussionen, die zu dem Podcast stattfinden werden.
Danke, Julian. In diesem Sinne, alles Gute und bis dahin. Tschüss.
Auf Wiederhören.